Hörprobe. Neuheiten auf Radio Stadtfilter.
Wir sind immer noch in der Hörprobe, jetzt mit dem Omar Fra an der Moderation. Und zwar mit einem Spezial über die Heavy-Metal-Subkultur in der DDR, wo in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die wahrscheinlich grösste Subkultur in dem sozialistischen Staat war. Im Verlauf der 1980er Jahre sind in der DDR darum auch mehr als 100 Heavy-Metal-Bands entstanden und die Subkultur der sogenannten Heavies war sehr aktiv gewesen. Sei es vom gemeinsamen Pilgern zu Konzerten in irgendeiner Dorfbeiz, Brieffreundschaften mit anderen Gleichgesinnten oder das Bombardieren von Musikwünschen, sodass Heavy-Metal-Bands immer die oberen Ränge der Hitparade vom DDR-Rundfunk-Jugendprogramm DT64 besetzt haben. Außerhalb der Ost-Metal-Szene sind die Gruppen bis heute relativ unbekannt und wir hören als erstes mal einen Song an von der wohl bekanntesten DDR-Heavy-Metal-Band, nämlich Formel 1, wo auch die einzige Band ist, die ein reines Heavy-Metal-Album veröffentlicht hat, und zwar das Album Live im Stahlwerk. Da ist das Stück Der Edelrocker.
Hallo, hier ist Formel 1!
Das war die Band Formel 1 aus der ehemaligen DDR mit dem Stück Der Edelrocker. Es geht heute um die Heavy-Metal-Subkultur in der DDR. Auf das Thema bin ich gekommen, weil das ehemalige DDR-Musiklabel Amiga letztes Jahr eine 5-teilige CD-Box mit Aufnahmen von DDR-Heavy-Metal veröffentlicht hat. Der Begleittext zu dieser Box hat der deutsche Historiker Nikolai Okunev geschrieben, wo ein bisschen vorher das Buch Red Metal herausgegeben hat. Eine umfangreiche Arbeit über die Heavy-Metal-Subkultur von der DDR mit Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und auch Einblick in die Staatsakten von der ehemaligen DDR. Mit dem Nikolai Okunev fand ich ein Interview führen und zuerst mal wissen, ob es dann von Anfang an blank ist, dass Buch und CD miteinander zusammenhängen. Der Nikolai Okunev sagt dazu:
Nee, das war nicht geplant. Jörg Stempel, der so der Nachlassverwalter, Reichsverweser von den Amiga-Beständen ist, fand das Buch einfach gut und meinte, da könnte man doch mal was machen. Dann hat er mich kontaktiert, dann noch Patrick Engel und Hendrik Rosenberg, die so ein bisschen die Szenechronisten sind und auch so Sachen, alte Sachen neu auflegen, und gefragt, ob die nicht Bock hätten, an so einer Box mitzuwirken. Also das ist jetzt keine, sagen wir, sind alle nicht reich geworden dadurch, aber wir haben also alle irgendwie Spaß dran gehabt, das zu machen. Sagen besonders, Patrick Engel hat sich da massiv reingehangen, komplett Blut, Schweiß und Tränen reingekippt. Und ich kannte eben durch meine Recherchen für das Buch noch eine ganze Reihe von Sachen, die in den Archiven schlummerten. Also ein, zwei Songs, von denen wir wussten, die bisher nicht veröffentlicht wurden, paar Bilder, solche Sachen, das konnte ich dann eben beisteuern.
In der DDR hat man nicht wie heute einfach eine Band gründen oder einfach an ein Heavy-Metal-Konzert gehen können oder einfach nur provozierende Klamotten mit Metal-Kutten, Lederhosen, Ketten und Nieten anlegen, sondern man war per se einfach schon mal verdächtig gewesen. Wer Musik hat wollen machen, hat auch eine dementsprechende Erlaubnis gebraucht. Bei einer staatlichen Kulturkommission müssen vorspielen und hat auch müssen bestimmte Auflagen erfüllen. Weil man Musik aus dem Westen nicht einfach können live sehen konnte, sind Coverversionen von westlichen Bands wie Iron Maiden und Judas Priest wichtig und beliebt gewesen. Allerdings hat man einen bestimmten Prozentsatz von sozialistischen Bands müssen im Programm haben. Da ist man schon mal eingeschränkt worden. Innerhalb der Szene hat man sich allerdings vehement dagegen gewehrt, dass Heavy Metal politisch sein sollte. Subkultur selber hat mit der Politik im Allgemeinen nichts zu tun haben. Wieso sind die Heavy Metal Fans und Bands trotzdem so fest von der SED schikaniert worden?
Genau, das war der Punkt, das wäre der Punkt, der mir sozusagen wichtig ist. Dass man eben in diesem Steuerungswunsch der SED über ihre Bevölkerung den Anspruch, und das ist ganz wichtig, ne, also das wurde nicht immer realisiert, aber dem Anspruch nach sollte das alles politisch sein. Man kann zwar individuell ein Stück weit entscheiden, was man für Musik nach Feierabend hört, aber eben nicht komplett individuell. Also auf kultureller Ebene hat die DDR da steuern wollen. Und die hat eben auch steuern wollen, wo man nach Feierabend hinfährt und wie man dort tanzt und wie laut da die Musik gespielt wird und wie viel Alkohol da konsumiert wird und mit wem man Briefkontakte hat und wo man die Platten herbezieht. Und sozusagen eben unter der Schwelle dessen, was die meisten Leute politisch nennen würden, was auch schwer als politisch zu definieren ist, haben dort Heavy-Metal-Fans eben mit dem Staat nicht gebrochen, aber sozusagen diese Ansprüche nicht mehr akzeptiert und ein Stück, also sehr stark ihr eigenes Ding, wenn man so will, gemacht. Und wenn man dann, und das war sozusagen der Clou, der mich so krass überrascht hat, das ist auch bis heute noch so, wenn man mit diesen Heavy-Metal-Fans aus der DDR dann redet, dann pochen die aber mit so viel Überzeugung darauf, nicht politisch zu sein, dass es auffällig ist. Und das ist sogar bei Leuten, die politisch sind, also die sagen, ja, ich war in irgendwelchen Diskussionsrunden oder ich habe da mal eine Demo gemacht oder ich habe das und das gelesen, aber das halten die getrennt von sozusagen dem Heavy-Metal-Dasein. Da sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Heavy-Metal war unpolitisch. Und mein Argument wäre eben sozusagen, dass diese Behauptung, es gebe hier eine große, laute, ziemlich auffällige Musikszene im Staatssozialismus, die aber von sich behauptet, nicht politisch zu sein, dass das schon eine Provokation ist. Das ist schon merkwürdig, so dass aus der Sicht von dem Stasi-Beamten, Beamte waren es ja nicht, Stasi-Mitarbeiter, guckt man jetzt genauer hin. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man Totenköpfe, Lederklamotten, vielleicht auch mal einen merkwürdigen Schriftzug auf einem Slayer-Shirt oder so. Und das wird dann eben ganz schnell interpretiert als Ausdruck von einer faschistischen Gesinnung. Dann kann man dann sagen, hier in meinem Kreis in Merxleben gibt es 25 faschistische Heavy-Metal-Fans. Das legt man dem Vorgesetzten vor, der sieht die Bilder, der hat noch weniger Ahnung und denkt sich, ja, bearbeitet die mal weiter. Und deswegen sind die Stasi-Archive eben voll von so Vorgängen, Beobachtungen von Heavy-Metal-Fans durch Stasi-Mitarbeiter, bei denen aber wirklich in wenigen Fällen irgendwas Relevantes für die Stasi rauskommt. Für mich als Historiker war das halt super, weil da ganz viel alltägliche Beobachtungen, Kleinigkeiten drin sind. Also im Prinzip diese Alltäglichkeiten, die mich eben so interessiert haben.
Man hat dann probiert, den Staat mit Codes, die nur Insiders kennen, auszutricksen und so mit der Ahnungslosigkeit der Behörde irgendeine Beschränkung zu umgehen. Das fängt an mit Bandnamen wie Regenbogen, wo sich klar auf die britische Heavy-Metal-Band Rainbow bezieht, bis zum Beispiel, wo uns der Nikolai Okunev erzählen wird.
Nee, du hast recht. Also dieses Austricksen ist auf jeden Fall da. Das ist sozusagen nicht, das ist halt nicht Metal-spezifisch. Das ist lange eingeübt in der DDR-Rockmusik. Das machen andere auch, aber natürlich, das ist halt voll davon. Und ich meine, das beste Beispiel mit dem Austricksen ist ja im Buch gelandet, als eine Band Rock Virus bei einer staatlichen Zensurbehörde quasi vorspielen muss, um zu beweisen, dass sie auf dem Boden des Sozialismus stehen und dann einfach Songs der Scorpions spielen und dann aber sagen, ja, die sind von Scorpio aus Ungarn, also aus dem sozialistischen Bruderstaat. Also klar, sozusagen, die wussten, also die haben die staatlichen Behörden, wo es nur ging, verarscht, rausgetrickst, reingelegt. Das auf jeden Fall, klar.
Kumpels auf die Kanne, ich spür den, wir haben es auf dich. Manu, brich voll rein, er kennt ja kein Pardon. Wenn einer kommt in sein Revier, haut er zu.
Ist das Stück Manne gegen Gewalt von der Band Beast? Ein Lied, wo Heavy-Metal-Fans in der DDR wollten vernünftig besänftigen, das mit dem rechten Kracher. Das Lied ist in der CD-Box von Amiga drauf und das Thema Gewalt in der Heavy-Metal-Subkultur von der DDR wird auch im Buch Red Metal von Nikolai Okunev thematisiert. Wobei man immer unterscheiden muss, was jetzt abstrahiert werden sollte, weil es aus den Staatsakten entnommen worden ist und an was sich andererseits Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erinnern können. Der Nikolai Okunev erklärt uns das und schildert auch Massnahmen, die von der SED ergriffen worden sind, damit man die Situation vermeintlich in den Griff bekommt.
Naja, also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass die grundsätzlich Orte der Gewalt waren. Die Berichte, die ich einsehen konnte von der Stasi, die müssen natürlich eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle überschritten haben. Und wenn es dann zu Gewalt kommt, dann taucht das eben in einem Stasi-Bericht auf und dann liegt da eine Akte 30 Jahre später, die ich mir angucken kann. Das verzerrt natürlich so ein bisschen die Wahrnehmung auf die Veranstaltung. Ne? Dann unter den Zeitzeugen, dann kann man da eben so gegensteuern, fragen, was die davon halten. Und die berichten eben schon von diesen super heftigen, mitunter, ja, also Gewaltorgien, Badezimmereinrichtungen da zerlegt werden und Konzerträume und so weiter. Ein Punkt ist, eine der Erklärungen ist ganz simpel, das ist auch eine Sache, die wir aus anderen Ländern und aus anderen Zeiten schon kennen, ist eben diese Rumreiserei. Also wenn dann irgendwie in Torgelow, Drögeheide ein Metal-Konzert ist, in der einzigen Dorfdisco, dann ist da die ganze Dorfjugend. Und dann kommen sozusagen Außerirdische aus Berlin dazu, die vielleicht also anders aussehen, vielleicht auch ein bisschen modernere Lederjacken haben und die kommen in der Gruppe geschlossen und dann sind da sozusagen andere 17-Jährige und das sozusagen ist oftmals dann der Punkt, wo so Streitigkeiten losgehen, so pubertäre Kämpfe unter Einfluss von Alkohol. Oftmals ist dann auch irgendwie Eifersucht oder Neid da ein Auslöser. Und dann kommt aber hinzu, dass diese späte DDR im Verlust der Steuerungsmöglichkeiten, das ist jetzt mein Eindruck, dass die gemerkt haben, okay, hier gerät was langsam aus den Fugen, sich dann mitunter bemüht hat, eben diese ganz merkwürdigen Vögel, also diese Metal-Konzerte oder auch, das trifft auch auf die Punks zu, die dann eben nicht mehr einfach reisen zu lassen und eben nicht mehr in Dresden oder so zur Party zuzulassen. Und dann kommt es eben zu diesen spätkommunistischen, spätstalinistischen Gewaltausbrüchen, ein Gewaltpotenzial, was in der DDR immer vorhanden war, und dann wird eben losgeknüppelt. Das sozusagen ist dann auch eine Gewaltandrohung, die sich realisierte. Das passierte, und das hat mich dann eben auch überrascht, weil wir ja hier in Deutschland, zumindest in der Wissenschaft, viel von der friedlichen Revolution reden. Das traf diese Jugendlichen, diese Heavy-Metal-Fans, eben auch noch im Sommer 89. Also das besteht fort. Das ist nicht systematisch, das ist nicht auf die ganze Republik anzuwenden, aber an bestimmten Orten, zu bestimmten Anlässen, haut dann der Staat eben zu. Das ist eben auch wichtig, ne? Also es ist eben kein Staat, der sich an feste Prozesse, Regularien oder so halten muss, sondern eingebaut ist eben die Willkür und sozusagen die permanente Angst, der Staat könnte zugreifen. Und in dieser erhitzten Atmosphäre in den späten 80er Jahren tut er es dann mitunter auch, und zwar wesentlich radiater, als, glaube ich, viele Leute das denken oder als viele Leute es auf dem Schirm haben. Weil bestimmte Gruppen in Berlin, wo eben die Westkameras anwesend waren, da ein anderes Bild gezeichnet haben. Die haben das in der Form nicht mehr erlebt, natürlich mit den großen Ausnahmen dann im tatsächlichen Wendeherbst 89.
Die Willkürlichkeit von der SED hat dann allerdings die Heavy-Metal-Subkultur angestachelt, um noch mehr zu provozieren. Kontraproduktiv und gleichzeitig aus meiner Sicht nachvollziehbar.
Ja, ganz genau. Also das ist, du kannst quasi, die Logik ist ja dann so ein bisschen, du kannst gar nicht verlieren. Also du bist als Metal-Fan da, provozierst die Staatsmacht und entweder zieht sich zurück, dann hast du gewonnen. Oder sozusagen, die unterdrückt dich halt, aber dann bestätigt dich das ja in deinem Sein, in deiner Selbstwahrnehmung als irgendwie unterdrückter Kämpfer für die wahren Werte des Heavy Metals. Und was jetzt hier so pathetisch klingt, das taucht in den Quellen tatsächlich so auf. Also es ist ja auch so ein bisschen sozusagen an diesem subkulturellen Dasein von Heavy Metal Fans ist ja, wir sind zwar irgendwie alle super starke Männer und können ganz, ganz viel trinken, aber gleichzeitig sind wir irgendwie eine unterdrückte Gruppe, die sich die ganze Zeit irgendwie kämpfend erwehren muss. Und in der DDR führt das eben dann zu einer Logik, die, ja genau, wie es gerade beschrieben wurde, also du kannst, das subkulturelle Ich wird in diesen Auseinandersetzungen, glaube ich, immer nur gestärkt hervorgehen.
Für die Heavies war das Radio sehr wichtig, vor allem das Jugendprogramm DT64 mit der Sendung Tendenz Hard bis Heavy, moderiert vom DJ Matthias Hopke. Fans haben mit Musikwünschen per Briefpost Einfluss aufs Programm und auf die Chartsplatzierungen können nehmen, und weil man musste vor allem Musik aus sozialistischen Staaten spielen, hat man natürlich auch die eigene Szene können fördern, im Vergleich zu einem kommerziellen Radio, das nach den Regeln vom März geht. Paradoxerweise hat der Staat selber die Förderung mit Auflagen und Schikanen an Bands und Fans verhindert, aber theoretisch ist das Radioprogramm eigentlich bereit gewesen, zum Präsentieren, was tatsächlich als spannend aufgefasst worden ist.
Naja, es gibt eine schöne Geschichte von Matthias Hopke, das ist aus der Nachwendezeit, also das müsste von 1991 sein, also Matthias Hopke, der DDR-Metal-DJ, und da hat in Leipzig jemand, Abo Alsleben, hat eine Hardcore, Grindcore, Noisecore Festival veranstaltet. Also sozusagen sehr untergründige, sehr ranzige Musik, sehr laute Musik. Und da ist er hingefahren, um eine Live-Übertragung vorzuproduzieren. Und während er da war, waren die Scorpions gerade auf Promotour. Und dann erreichte ihn über den Sender irgendwie Anschiss, ich zitiere ihn jetzt, warum er denn nicht die Scorpions fürs Radio interviewen würde. Und er so, ja, die interessieren mich halt nicht. Ich will sozusagen den Untergrundchor aus Leipzig, darüber will ich berichten. Und sagen, das sind so Momente, wo dann diese alten DDR, nicht die alten, aber wo die DDR-Radio-DJs dann gesagt haben, okay, da haben wir gemerkt, jetzt weht ein anderer Wind, so, wir können das nicht mehr so machen wie in den 80ern. Ja, also das ist auch ein Stück weit natürlich irgendwie eine Demokratisierung eines Rundfunksystems oder ja doch Demokratisierung eines Rundfunksystems, was ja eigentlich einen staatlich-ideologischen Auftrag hatte. Und wenn man sich anguckt, was nach 1990 passiert, was Matthias Hopke mir auch sozusagen lang und breit und immer wieder erzählt hat, ist, dass diese Übernahme des Rundfunks oder die Überführung des Rundfunks in das bundesdeutsche System, wo dann ganz andere Gesetze herrschen, nämlich sozusagen die Gesetze der Musikindustrie, dass das durchaus als Einschränkung der eigenen Freiheit und Verlust dessen, was man im Radio machen konnte, angesehen wurde. Also ich will das jetzt nicht romantisieren, sozusagen was 88 im DDR-Radio passierte, weil sozusagen die einzelnen Redakteure haben dann natürlich auch viel Macht und können auch mal Bands, die sie gar nicht mögen, einfach verschwinden lassen, müssen sich dafür nicht groß rechtfertigen. Aber es funktioniert doch sehr anders als Radio im Westen funktioniert, also gerade kommerzielles Radio im Westen funktioniert hat, weil man sich eben nicht auf die Logik des Musikmarktes, der Musikindustrie einlassen musste. Es gibt die Charts, die Hitparaden, wie es in der DDR hieß, realisieren sich über Publikumspost, über Zuschriften. Und die Schreiberlinge kämpfen dann da auch im Radio Distinktionskämpfe aus. Also schaffen wir es, diese neue harte Heavy-Metal-Band auf Platz 1 zu bringen oder gewinnt diese bisschen softige, eher an Bon Jovi orientierte Band. Das wären Kämpfe, die dann ausgefochten werden. Ich weiß, ja, ob das Qualität ist. Also man wusste, man konnte in den Hitparaden ja nicht Metallica oder Judas Priest platzieren, sondern das waren ja Bands, also die Hitparaden waren reserviert für DDR-Metal-Bands oder DDR-Rock-Bands. Das heißt, man musste da aus dem Pool fischen. Aber ich bin jetzt kein Musikkritiker oder so, aber da ist, bin da auch eher so total subjektiver Fan, ne? Aber also für mich gibt es da viele, viele gute Metal-Songs in der DDR, die auch heute sozusagen wiederentdeckt werden. Diese Box wurde ja auch überall gut besprochen, die wir da rausgebracht haben. Manchmal kranken die so ein bisschen an der Produktion, ne, aus den Gründen, die wir schon besprochen haben.
Das Thema Heavy Metal in der DDR ist sehr gross. Es gibt wahnsinnig viel neue, alte Musik zu entdecken und ich empfehle die interessierten Hörerinnen und Hörer wirklich, die CD-Box anzuhören. Sie heisst Simple Heavy Metal Original Amiga Classics und eben auch das Buch von Nikolai Okunev, das wir vorher gehört haben, zu lesen und das heisst Red Metal. Wir hören als Abschluss noch einen Song. Der heisst Excalibur von der Band Merlin und ich tue mich damit verabschieden. Mein Name ist Omar Fra und ich sage Tschüss miteinander und stay heavy!